Ja, es ist schön, so eine volle Gemeinde zu sehen, trotz Corona. Schön, dass ihr alle da seid und wir die Gemeinschaft miteinander auch hier erleben und leben dürfen. Ich habe die Predigt heute mit den Worten Tränen Gottes überschrieben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich meinen Papa zumindest das erste Mal bewusst habe weinen sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Vielleicht so um die 10 Jahre alt. 10, 11, 12, in dem Alter rum. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, weil wir gemeinsam geweint haben. Und zwar hatten wir einen deutschen Schäferhund, den Rex. Und der war nicht einfach nur der Familienhund, sondern der war für mich und für meine Brüder, ich habe noch 2 ältere Brüder, und für uns generell als Familie war er einfach ein Familienmitglied. Wir hatten ihn überall mit dabei, wo wir waren. Er hat einfach zur Familie gehört. Und als er verstorben ist, was kein einfacher Tod für uns war, weil wir denken, dass es nicht ein natürlicher Tod war, wo er dran gestorben ist, sondern dass wahrscheinlich sich ein Nachbar nicht so dran gefreut hat, dass er immer wieder bellt und dementsprechend auch nicht so schön verendet ist. Und das war einfach der Moment, wo ich meinen Papa das erste Mal habe weinen sehen, wo wir gemeinsam um unseren Hund getrauert haben. Und als ich aufwuchs, und ich glaube, das ist heute auch oft noch so, dass sich das nicht gehört hat, als Junge oder als junger Mann, als Mann zu weinen. Und ich glaube, das war bestimmt auch ein Grund mit, warum ich meinen Papa habe auch so selten weinen sehen. Oder ich selbst, das auch noch wahrscheinlich an meinen 2 Händen abzählen kann, wie oft ich geweint habe. Es galt als unmännlich, wenn man geweint hat. Und das hat mich natürlich geprägt. Und ich denke, es prägt mich heute immer noch, was Tränen angeht oder wenn ich auch Tränen bei jemand anders sehe. Ich denke, niemand von uns ist davon verschont von Leid, dass wir Leid in unserem Leben erleben, Dinge, die uns nicht gefallen und die uns einfach schwerfallen. Wie von dem jungen Mädchen, von dem ich erzählt habe, oder auch der jungen Frau, die Leid erlebt hat und das durch ihre Tränen auch zum Ausdruck gebracht hat. Und für mich die Frage, die ich auch euch stellen will und auch so als Grundlage für die Predigt: Wie gehst du persönlich mit Leid um? Und welche Rolle spielt für dich Gott bei der Frage des Leides? Ich habe eine Geschichte gefunden in dem Buch Überlebensgeschichten für jeden Tag. Da sind so Andachten eigentlich für jeden Tag drin. Und hier ist eine fiktive Geschichte, überschrieben mit Trost erfahren. In einem kleinen Dorf wohnte ein großes Glück. Ein Mann und eine Frau bekamen ein Mädchen, das der Sonnenschein aller wurde. Eines Tages wurde das Kind vor den Augen der Eltern auf der Straße überfahren. Das ganze Dorf nahm Anteil an der Trauer der Eltern. Auch nach über einem Jahr war die Mutter über den Verlust ihres Kindes untröstlich. Sie konnte keine Kinder mehr spielen sehen, ohne bitteren Gedanken. Langsam wuchs in ihr so Hass und Zorn, Neid und Eifersucht auf alles Lebendige und Gesunde, was um sie herum ist. In ihren Gedanken lebten alle Menschen glücklich und zufrieden. Nur sie war die Einzige, die geschlagen war und die Leid erlebt hat. Und in ihrer Not ging sie irgendwann zum Pfarrer. Und der bat sie, durch das Dorf zu gehen und an jeder Tür anzuklopfen und sich von jeder Familie eine Blume geben zu lassen, wo kein Leid erlebt. Und dass sie mit dem Strauß dann in einer Woche wieder zu ihm zurückkommen soll. Also ging die Frau durch das Dorf von einem Haus zum anderen, hat dort immer geklingelt und mit den Personen über Leid gesprochen und nachgefragt, ob sie auch Leid erlebt haben. Und als sie nach einer Woche zum Pfarrer kommt, dann hat sie einen Strauß voller Erfahrungen, aber keine einzige Blume. Sie musste erleben, dass in jedem Haus Leid erlebt wird. Dass eine Not ist und Trost nötig war. So konnte sie manchen Leuten auch von ihrem Leid erzählen und ihnen so Trost auch weitergeben und ihnen helfen in der Situation. Und das war für sie so der Anfang einer inneren Heilung. Ich möchte mit euch heute einen etwas längeren Abschnitt anschauen in 1. Könige 19. Ihr könnt es gern mit mir aufschlagen. 1. Könige, Kapitel 19. 1. Könige 19. Da geht es um Elia am Horeb. Vielleicht erinnert ihr euch an, was vorher geschehen ist, dass er so als einziger gegen alle Baalspriester auf dem Berg Karmel war. Und das war für ihn keine einfache Situation. Und das ist jetzt so die Geschichte danach. Kapitel 19, ab Vers 1. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zu ihm zum zweiten Mal. Und siehe, dass... Jetzt habe ich den Text verloren. Genau, Vers 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachteten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und der Herr sprach, geh heraus und komm hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein starker, großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was tust du hier, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und die Frage, die ich mir so gestellt habe, als ich diesen Abschnitt, den ich jetzt auch mit euch gelesen habe: Wie geht Gott mit dem Leid von Elia um? In den Versen 4 und 5 sehen wir, dass er in die Wüste zieht und sich unter einen Ginster legt und zu Gott sagt: Ist es genug? Nimm mein Leben. Ich denke, dass Elia eigentlich hier so eine Depression erlebt. Er ist einfach lebensmüde und lebenssatt und will nichts mehr mit dem Leben zu tun haben. Er will einfach nur noch sterben. Und Gott reagiert hier auf die Menschlichkeit Elias. Er geht auf ihn ein und sagt nicht erstmal: Ja, aber du bist doch ein Christ. Okay, Christ, den Wort gab es noch nicht, aber du bist ein Gläubiger. Als Gläubiger geht es einem doch nicht schlecht, man hat doch keine Depression. Und die Frage, die ich mir gestellt habe: Was kann ich daraus lernen im Umgang mit anderen, die Leid erleben? Mache ich den Menschen Vorwürfe, wenn sie Leid erleben? Und Gottes Antwort darauf ist: Steh auf und iss. In den Versen 5 bis 8. Gott sorgt sich nicht nur um unser seelisches Heil, sondern er sorgt sich auch um unser körperliches Wohl. Er sorgt sich um das Alltägliche, dass erstmal so das Fundamentale auch gegeben ist. Klar geht es Elia danach immer noch schlecht, aber er ist wieder körperlich gestärkt. Ich denke, wir alle haben vielleicht schon mal so ein Tal erlebt, wo es uns mal nicht gut ging. Wenn wir am Trauern waren oder einfach uns alles zu viel ist, dann hat man auch nicht so die Lust zu essen. Man vernachlässigt vielleicht so das Alltägliche. Und Gott geht genau auf die Situation ein und gibt ihm das, was er am meisten braucht. Nämlich Ruhe und jemand, der einfach da ist und zuhört. Und der ihm hilft, so die nötigen Tätigkeiten wieder aufzunehmen. Das Leid, was Elia hier erlebt, ist nichts, was von Gott gekommen ist. Gott gibt uns nicht das Leid. Aber er ist da und er lindert es. Er hilft uns, damit umzugehen. In Vers 9 kommt das Wort Gottes zu ihm und fragt: Was machst du hier, Elia? Gott gibt Elia eigentlich die Möglichkeit, mal zu reden, sein Herz irgendwie zum Ausdruck zu bringen, das, was ihn gerade belastet. Und Gott hört Elia zu und lässt ihn über sein Problem reden. Und durch diese Frage, die Gott ihm stellt, Und ich denke, das sehen wir auch im Leben Jesu. Jesus stellt viele Fragen. Und Fragen geben uns die Möglichkeit, nachzudenken. Nachzudenken über unsere Situation und nachzudenken über das, wie ich mit der Situation auch umgehe. Und die Frage Gottes hier an Elia gibt ihm auch die Möglichkeit, seine Lage auch selbst zu reflektieren. Was hat er eigentlich erlebt? Was beschäftigt ihn? Und die Verse 11 bis 13 sind mehrere Situationen, die an ihm vorbeigehen. Wir haben diesen starken Wind, der so fest ist wie ein Erdbeben. Vielleicht haben wir es irgendwie heute Nacht so erlebt oder heute Morgen hat es ziemlich gewindet, zumindest bei uns. Bei uns hat es jetzt keine Felsen gespalten, aber doch ein paar Halme umgeknickt. Aber das ist schon was Massives. Und dann auch das Feuer, das an ihm vorbeigeht. Und dann dieses stille, sanfte Säuseln, dieser ruhige Wind, der an ihm vorbeigeht. Und dann auf einmal merkt Elia, das war Gott. Elia brauchte nicht in der Situation jetzt einen Gott, der für ihn einsteht und für ihn kämpft. Sondern er brauchte in der Situation, wo es ihm schlecht ging, einfach jemand, der ihm Ruhe gibt, wo er sich geborgen fühlen kann. Was Sanftes, was Feines. Ein Gott, der auf ihn eingeht. Und Gott fragt ihn wiederum im Vers 13. Er fragt ihn genau die gleiche Frage, die er in Vers 9 gefragt hat. Was hast du hier zu tun, Elia? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn euch jemand eine Frage nochmal stellt und ihr eigentlich schon eine Antwort gegeben habt, dann denkt ihr wahrscheinlich, die Person hört mir ja gar nicht zu. Denkt ihr in der Situation, dass Gott Elia nicht zugehört hat? Wer glaubt es? Ja, vielleicht traut man sich nicht. Ich glaube nicht, dass Gott ihm nicht zugehört hat. Aber dass Gott ihm nochmal die Möglichkeit gibt, einfach über das zu sprechen. Und Elia erzählt genau das Gleiche nochmal. Es hat sich nichts verändert. Er erzählt einfach nochmal das Gleiche und Gott hört ihm wieder zu. Gibt ihm so die Möglichkeit, einfach über das zu sprechen, was ihn belastet, was ihn beschäftigt. Wenn wir in so einem Tal sind, wo es uns schlecht geht, dann haben wir einfach keine Lust, uns aufzuraffen, wieder zur Tat zu schreiten. Wir wollen uns am liebsten so in unsere Höhle irgendwie einmummen. Wir zünden vielleicht ein paar Kerzen an, fühlen uns wohl, machen uns einen Tee, mummeln uns in unsere Kuscheldecke und wollen am liebsten, dass die anderen sich um uns sorgen. Und das hat Gott ja auch mit ihm gemacht. Er hat ihn in eine Höhle geführt und hat ihm einfach diese Geborgenheit gegeben und hat ihm Essen und zu trinken gegeben. Und hat ihn versorgt. Und er hat ihm auch wieder geholfen, dass er sich wieder aufraffen kann. Er hat ihm einen Auftrag gegeben. Dass er hingehen soll, dass er zwei Menschen salben soll und dass er auch Elisa als sein Nachfolger bestimmen soll. Wenn wir in so einer Situation sind, wo es uns schlecht geht, dann haben wir nicht so den klaren Kopf und können wahrscheinlich auch nicht geradeaus oder auch rückwärts schauen. Wir wissen nicht links oder rechts. Links oder rechts. Und Gott gibt ihm hier die Möglichkeit, einen klaren Auftrag, dass er weiß, okay, da geht's lang. Hier kannst du dich wieder aufraffen. Denn ohne so einen klaren Auftrag wäre Elia wahrscheinlich überfordert gewesen. Dann wäre er am liebsten wieder unter seinen Ginster gekrochen. Und so hat er nicht einfach nur einen Auftrag, sondern er hat auch einen Sinn wieder im Leben finden können. Den er in Vers 4 aus den Augen verloren hat, wo er sich den Tod gewünscht hat und nicht mehr weiter wollte. Elia sollte Elisa zu seinem Nachfolger bestimmen. Vielleicht Als ich das erste Mal gelesen habe, oder mir ist es vorher gar nicht so aufgefallen, in Vers 3. Als Elia sich gefürchtet hatte um sein Leben, kam er nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Also er hat jemand gehabt, der ihn immer begleitet hat. Und hier hat er jetzt von Gott den Auftrag bekommen, Elisa als seinen Nachfolger zu berufen. Es ist schön und gut, wenn wir jemand haben, der uns hilft bei unseren Aufgaben, der uns unterstützt. Aber es ist noch schöner, jemand an unserer Seite zu haben, der gleichgesinnt ist wie wir, der genauso tatenvoll ist, der genauso mit anpacken kann, der uns versteht. Und das war so der Sinn, den Gott Elia auch gegeben hat. Hey, da ist jemand, der ist genauso gesinnt wie du. Und Elisa wusste, okay, mit dem kann ich wieder zur Tat schreiten. Und dort geht der Dienst weiter. Ich bin nicht allein. Und ich finde es noch interessant, so als Nebengedanke im nächsten Abschnitt, ist es mit Elisas Berufung überschrieben. Und es ist nichts davon die Rede, dass er auch einen König salbt, sondern das, was er eigentlich macht, ist, dass er Elisa beruft. Das war für ihn auch das Wichtige, dass er jemand hat, der ihn begleiten kann. Und in Vers 18 sagt Gott zu ihm, ich will übrig lassen 7000 in Israel. Alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elia war vorher in der Situation, wo er gedacht hat, ich bin der einzige Mann. Ich bin der einzige, der noch steht und der für Gott eintritt. Alle anderen sind abgemetzelt worden. Aber hier sagt Gott ihm, du bist nicht allein. Dort sind noch 7000 andere. Nicht einfach nur 1, 2, 3, 4, 5. Sondern es sind 7000, die genauso gesinnt sind wie du. Ich habe vorhin die Geschichte vorgelesen mit der Frau, die das Leid erlebt hat und sich gefragt hat, warum bin ich allein und allen anderen geht's gut. Ihr hat schon geholfen zu wissen, dass im Dorf eigentlich jeder auch leidet und jeder irgendwie Leid erlebt. Und hier Elia, den anderen 7000 wird es wahrscheinlich ähnlich gegangen sein wie ihm, die auch so den Eindruck haben, ich muss irgendwie allein für Gott einstehen. Aber auch uns kann es weiterhelfen, wenn wir wissen, es sind Gleichgesinnte da. Menschen, die mit mir an einem Strang ziehen, die mit mir sich für Gott einsetzen möchten. Bei meinem ersten Jahr, ich habe in 2 Jahren, also in 2 Sommern, habe ich BE gemacht, also Buchevangelisation, im Rahmen von meinem Theologiestudium und war hier in der Schweiz unterwegs. Und dort habe ich eine Frau getroffen, bei der mir ganz schnell klar wurde, die hat kein Interesse am Glauben. Und sie kann nichts mit Kirche anfangen und ist enttäuscht von der Kirche. Und es ist noch nicht so lange her, dass sie ihren Sohn verloren hat. Und ist dadurch einfach enttäuscht von Gott. Als ich das so gehört habe, war es jetzt nicht mein Ziel, ihr irgendwelche Bücher aufzuschwatzen und ihr irgendwelche Bücher zu verkaufen. Aber dennoch wollte ich dieser Frau irgendwie so einen Funken Hoffnung und Freude mitgeben. Und auch Verständnis. Und so habe ich ihr erzählt von meiner persönlichen Erfahrung mit Leid. Als ich früher Pfadfinderleiter war, also Adva-Leiter, ist von einer anderen Pfadfindergruppe ist der Leiter verstorben. Er war 24 Jahre alt und ist an Leukämie verstorben. Und für mich war die Situation nicht einfach. Wenn so ein junger Mensch stirbt, dann ist immer so die Frage, warum? Und ich habe für mich immer noch Fragen offen und auch Fragen an Gott. Aber was ich in meiner Beziehung mit Gott erlebt habe, ist, dass er ein Gott ist, der sich interessiert. Wie ich es in der Kindergeschichte erzählt habe, Gott ist da und interessiert sich für unsere Tränen. Und ich habe in meiner Beziehung mit Gott erlebt, dass ich ihm vertrauen kann und dass er immer für mich da ist. Und dadurch, dass sie gemerkt hat, hey, da ist auch jemand, der auch Leid erlebt hat, habe ich ihr auch gesagt, dass mir das Buch Allmächtig, Ohnmächtig, Gerecht, wie Gott mit der Frage des Leides umgeht, dass mir das geholfen hat, und dann hat sie das auch gerne entgegengenommen. Ich denke, wenn irgendjemand, irgendein Herr XY an die Tür gekommen wäre und dort gesagt hat, ja, du musst jetzt die Entscheidungsserie haben, dann wäre das wahrscheinlich nicht angekommen. Aber dadurch, dass ich persönlich irgendeine Erfahrung erzählen konnte, mitfühlen konnte, war sie offener, weil ich mich wirklich für sie interessiert habe und sie nicht links habe liegen lassen. Weil ich ihr ein wenig von der Liebe Gottes auch weitergeben konnte. Und ich erlebe Gott, so wie Nadine vorhin das vorgelesen hat in Hebräer 4, ihr könnt es gern mit mir aufschlagen. Hebräer Kapitel 4 und dort die Verse 14 bis 16. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Bei Gott können wir Gnade finden, Barmherzigkeit und Hilfe. Und auch Jesus wird als einer beschrieben, der geweint hat. Wir sehen das in Johannes 11, Vers 35, wo es heißt, dass Jesus die Augen übergegangen sind. In der Begebenheit, wo Lazarus verstorben ist und wo alle Menschen am Leiden waren. Oder auch in Lukas 1, ab Vers 41, als er über Jerusalem weint. Über die Menschen, die in Jerusalem leben. Gott leidet mit uns. Er nimmt sich unserem Leid an. Er geht tröstend auf unser Leid ein. Er ist da, wenn ich ihn brauche. Und mit Gottes Hilfe kann ich auch einen Wegbegleiter, kann ich Menschen finden, die mir zur Hilfe werden können. Und nicht nur ich kenne die Momente in meinem Leben, wo ich geweint habe, sondern Gott kennt sie auch. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihn noch mehr mitnimmt als mich, weil er den Ausmaß der Sünde noch besser kennt, als ich es kenne. Und mir gefallen die Worte in dem Gedicht von Margaret Fishback Powers. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich erkannte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herr, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Und jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Durch das Kreuz eroberte Gott die Welt für uns. Und ein weiser Mann sagte einmal, Gottes letzte Antwort auf das Leiden ist keine Erklärung, sondern es ist die Inkarnation. Im Englischen, it's not an explanation, it's the incarnation. Da reimt sich das noch schöner. Also die Menschwerdung Jesu ist eigentlich die Antwort auf das Leiden. Leiden ist für uns ein persönliches Problem und es erfordert auch eine persönliche Antwort. Und Gott ist keine ferne, losgelöste und desinteressierte Person, sondern er trat in unsere Welt. Er lebte persönlich unseren Schmerz, wie wir es vorhin in Hebräer 4 gelesen haben. Und Jesus ist dort an den tiefsten Situationen, an den tiefsten Orten deines und meines Lebens. Fühlst du dich kaputt? Er wurde gebrochen, wie Brot für uns. Fühlst du dich verachtet? Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, von seinen besten Freunden. Und schreist du, weil du das Leid in dieser Welt nicht mehr ertragen kannst? Er war ein Mann der Trauer und war auch mit Trauer vertraut. Hat dich jemand verraten? Er wurde verkauft. Hast du zerbrochene Beziehungen? Er liebte und wurde trotzdem abgelehnt. Haben sich Leute von dir abgewendet? Sie verbargen ihr Gesicht und behandelten ihn, als wäre er ein Aussätziger. Und steigt er in all unsere Qualen hinab? Ja, das tut er. Und aus den Tiefen eines Nazi-Todeslagers schrieb Corrie ten Boom folgende Worte: Egal wie tief unsere Dunkelheit ist, er ist noch tiefer. Egal wie tief unsere Dunkelheit ist, er ist noch tiefer. Und jede Träne, die wir vergießen, wird zu seiner Träne. Gott tut noch viel mehr, als einfach nur mit unserer Träne, als mit unserer Trauer zu sympathisieren. Schließlich kann das auch jeder enge Freund. Jeder enge Freund kann bei uns an der Seite sein und uns umarmen und für uns da sein. Aber Jesus ist noch viel näher als unser engster Freund, unsere engste Freundin. Wenn du ihm Vertrauen schenkst, dann ist er in dir. Und darum, wenn Jesus in mir ist, dann wird mein Leid automatisch auch zu seinem Leid. Dann wird meine Trauer zu seiner Trauer. Schlagen wir noch einen letzten Text miteinander auf in 1. Petrus. 1. Petrus Kapitel 5. Erste Petrus 5 und dort die Verse 7 bis 9. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben diesen Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Also wir dürfen all unsere Sorgen auf ihn werfen, auf Jesus. Denn er ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir leben können, damit wir frei sein dürfen. Also wenn eine Tragödie, wenn du mal einen Durchhänger hast, wenn Leiden kommt, wenn du mit Schmerzen ringst, du persönlich hast die Wahl. Du kannst in die Arme Gottes laufen und dort wirst du Frieden finden, um mit der Gegenwart umzugehen. Du wirst Mut finden, auch mit deiner Zukunft umzugehen. Und du wirst die unglaubliche Verheißung des ewigen Lebens im Himmel finden. Und ich wünsche es uns, dass wir, egal wie miserabel es uns gehen mag, dass wir uns zu dem wenden, der uns wirklich helfen kann.